SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit dem Afrikanisten und Schriftsteller Peter Steppan. Hallo und herzlich willkommen, Herr Steppan.
Schönen Tag.
So, Sie sitzen hier in Baden-Baden bei uns im Studio. Wo kommen Sie denn her?
Ja, also aus der Südpfalz und aus Paris, wo ich vor kurzem noch war, für ein Projekt über Picasso und seine afrikanische Kunst, seine Sammlung afrikanischer Kunst. Wenn die Arbeiten alle abgeschlossen sind, dann zur Ausstellung kommen demnächst.
Und Sie haben noch einen ganz anderen Hintergrund, wo Sie eigentlich sozusagen mit den größeren Reiseplänen und Transportmitteln hergekommen sind.
Aus Westafrika, genauer gesagt Burkina Faso. Dort aus dem Westen des Landes, sehr hügelig, sehr grün, die besten Mangos der Welt, Kakaoet, Erdnüsse kommen von dort, ganz wunderbare Qualität, Papaya, sehr, sehr, sehr nette Menschen, weswegen ich dort auch lebe.
Über die Jahre waren Sie immer wieder in Afrika, nicht nur Burkina Faso, ganz viele Länder. In wie vielen Ländern waren Sie denn?
Na, das sind mittlerweile, glaube ich, 17. In manchen habe ich gelebt, mehrere Jahre zum Teil auch. Andere habe ich besucht innerhalb von ein paar Wochen oder auch mehrfach. Mali war ich, glaube ich, 5 Mal insgesamt. Da kann man im Moment nicht hinfahren, würde ich niemandem empfehlen wegen der Sicherheitslage. Es gibt flache Länder und hügelige Länder, Länder mit hohen Bergen wie Äthiopien. Afrika ist ungeheuer vielfältig.
Also eine riesige geografische Breite, Weite, die Sie er- und bereist haben. Jetzt denken manche vielleicht, wenn sie sowas hören, es ist ja auch unglaublich anstrengend. Also dieses Leben zwischen 2 oder noch mehr Welten. Wo kommt denn diese Reiselust bei Ihnen her? Also was zieht Sie immer wieder raus, weg und dann nochmal ganz speziell nach Afrika?
Also manche Leute bleiben gerne im Wohnzimmer zu Hause und gucken sich die Welt durch den Fernseher an. Genetisch bin ich da irgendwie vollkommen anders konstruiert. Nach 3 Tagen, 4 Tagen Sesshaftigkeit muss ich wieder hinaus. Und das ist seit 2 Jahrzehnten, über 2 Jahrzehnte ist es Afrika.
Also wir sind froh, dass wir Sie hier ein paar Momente zumindest sesshaft machen können in unserem Studio, bevor Sie zurückzieht zu den Mangos. Wir sprechen heute übers Reisen. Wir sprechen darüber, wie man ganz speziell, wie und warum man nach Afrika reist, was man dort lernen kann, wenn man hinreist und vielleicht auch, was man zurückbringt. Also was man an Erfahrungen teilen kann dann mit Deutschland, mit Europa, wie man die Kultur hier bereichern kann. Das tut unser Gast, der Schriftsteller und Afrikanist Peter Steppan, unter anderem mit Büchern, mit Fotografien und Ausstellungen. SWR 2 Tandem, heute mit dem Afrikanisten und Schriftsteller Peter Steppan. In Burkina Faso und in Ruanda hat er das Goethe-Institut geleitet. Herr Steppan, Sie leben in Burkina Faso. Mal ganz einfach und simpel gefragt, warum?
Weil mir es hier manchmal schwerfällt zu leben in Europa, obwohl ich hier aufgewachsen bin natürlich. Und ich meine, Deutschland hat wunderbare Seiten, Frankreich auch und die anderen Länder. Aber ich fühle mich dem Leben näher in Westafrika. Ich will es mal mit diesem einfachen Satz sagen. Ich fühle mich dem Leben näher. Die Menschen sind offener. Da ist mehr Herzenswärme zu finden bei den Menschen dort. Während wir durch viele Routinen eigentlich gebeutelt sind und viel hin und her laufen müssen, um zu bleiben, was wir sind. Das ist in Afrika zum Teil schwerer, aber auch einfacher.
Also ich kann auch noch sagen, dass Sie hier in einer Jacke im Studio sitzen. Sie haben sich wahrscheinlich auch ans Klima schon sehr gewöhnt in Afrika.
Ja, ich wundere mich, wie Sie mit Ihrem Kurzhemd hier nicht frieren.
Ich selbst war auch mal in Burkina Faso vor gut 8 Jahren. 2 Monate war ich da und mein Eindruck war wirklich, dass es ein tolles Land ist. Ein Land, das traditionell ist im besten Sinne, also ohne Extreme. Also weder extremer Reichtum, der auch Konflikte schafft, und auch keine extreme Armut. Und die Leute waren wirklich sehr, sehr gastfreundlich, kurz und gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr weg. Wie geht es Ihnen da mit Burkina Faso?
Mir geht es genauso. Würde allerdings sagen, es gibt auch die Superreichen und es gibt auch leider eine große Zahl von Menschen, die sehr arm sind. Aber die Armut, die halt in vielen Gegenden dort anzutreffen ist, ist mit einer Einfachheit verbunden, die, wenn jemand aus einem Land stammt, das so ein bisschen überzivilisiert ist, wo das Leben schon sehr verdesignert wurde in den letzten Jahrzehnten, positive Aspekte hat. Diese Nähe der Menschen ist dort viel größer als hier noch möglich.
Jetzt haben wir ein sehr, wenn wir so darüber sprechen, sehr positives Bild von Burkina Faso. Gab es denn auch Dinge, an die Sie sich erst gewöhnen mussten?
der Umgang mit der Umwelt ist ein anderer. Der Umgang mit Wald, mit Bäumen, da wird viel abgeholzt, um Hirsebier zu brauen, was sehr energieverschwenderisch ist. Das Nachpflanzen von Vegetation, die kommt einfach nicht dem Abholzen hinterher. Also das ist eine Sache, die wirklich schwierig ist. Persönlich ist die Extremhitze im Juni, Juli in manchen Jahren schwer auszuhalten. Aber auch daran kann man sich gewöhnen. Und jetzt ist es hier umgekehrt, wenn ich zu Besuch bin in Deutschland, tue ich mir schwer mit der Kälte im Winter.
In so einem neuen Land ankommen, da zu leben, heißt natürlich auch, dass man neue Leute kennenlernen will und auch muss, um sich so einen Freundeskreis aufzubauen. Wie leicht oder schwer ist das denn in einem afrikanischen Land?
Das ist ganz leicht. Also ich weiß nicht, ob es damit mit der Hautfarbe, mit meiner eigenen zu tun hat, aber mir fällt es sehr leicht, auf Menschen zuzugehen und neue Freundschaften zu schließen. Das ist eigentlich in Afrika generell nicht schwierig. Bei uns herrscht relativ viel Distanz zwischen den Leuten. In Afrika können Sie auch mit höhergestellten Persönlichkeiten, mit der Polizei oder mit Ministern, können Sie wirklich à bâton rompu, wie man sagt in Burkina Faso, also bei gebrochenem Stab sich unterhalten, weil diese Distanz nicht gilt, die uns so vertraut ist.
Also bei gebrochenem Stab heißt, dass die Hierarchie nicht besteht.
Genau, die wird aufgehoben.
Jetzt sind Sie nicht nur als Privatmensch dort mit tollen Mangos und schönen Begegnungen, Sie sind auch Schriftsteller und Autor. Wie machen Sie das denn? Also wie finden Sie Ihre Themen in Burkina Faso?
Ja, die fallen einem in den Schoß. Das ist
doch wieder wie die Mangos?
Ja, genau wie eine reife Frucht. Die liegen auf der Straße. Also wenn Sie mit wachen Sinnen, mit offenen Augen durch die Städte gehen, über die Landschaften, durch die Dörfer, dann bieten sich die Themen, in Anführungszeichen, bieten sich an. Sie fangen an zu schreiben und es schreibt sich wie von selber, weil es so vieles zu erzählen gibt.
Sie kennen das Land sehr gut, auch deshalb, weil Sie von 2008 bis 2011 der Gründungsdirektor des Goethe-Instituts waren. War das eine spannende Zeit damals für Sie?
Ja, das war grandios, also zumal ich was Neues aufbauen konnte, was noch nicht existiert hat. Damals hatte die Kanzlerin mit dem damaligen Bundespräsidenten beschlossen, dass es beim Goethe-Institut 4 neue Niederlassungen geben soll. In Nord-Nigeria, in Malawi und in Burkina Faso und noch ein weiteres. Ich kam da sozusagen wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Auftrag, weil ich gar nicht im Goethe-Institut aufgewachsen oder groß geworden bin beruflich, sondern als Quereinsteiger da hinzugezogen wurde. Und das war grandios. Das war für mich eine der abenteuerlichsten beruflichen Phasen meines Lebens.
Ich habe Sie da auch kennengelernt mal. Ich war mal in diesem Goethe-Institut in Burkina Faso und fand es sehr spannend. Also Sie haben da wiederholt Diskussionsdebattenabende organisiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen burkinabesischen, so heißt das Wort ja dann, Radiomoderator, der wirklich sehr, sehr auf eine ganz eindrucksvolle Art auch Politik gemacht hat in dem Land, das damals auch schon, wo schon bestimmte Spannungen begannen, die im Endeffekt dann auch zu einer kleinen Revolution geführt haben. Diese spannenden Menschen zu finden und die so in dieses Institut reinzubringen und damit die da debattieren, wie leicht ist Ihnen das gefallen?
Wenn man die Augen offen hält und die Ohren nicht verschlossen sind, dann stolpern sie drüber, über diese Themen. Es gab immer wieder den Fall, dass Leute auch auf mich zukamen. Anderen verdanke ich die Begegnung durch Hinweise aus meinem Freundeskreis oder aus den Kreisen der Botschaft beispielsweise. Also spricht sich auch rum, dass im Goethe-Institut damals wirklich nicht mit geschlossenen Fenstern gearbeitet wurde, sondern dass die Türen offen standen und man Themen einbringen konnte, die dann aufgegriffen wurden an Abenden, so wie Sie es schilderten, als Diskussionsabenden, Filmabende, Konzerte haben wir organisiert. Das war wirklich kulturell ein Biotop, dieses Institut.
Und auch ein Biotop, wenn ich das richtig verstanden habe, vor Ort, dass manchen Künstlern überhaupt es erlaubt, sich darzustellen, also überhaupt erst Auftrittsmöglichkeiten zu kriegen.
Ja, genau. Jüngere, zum Teil sehr junge Künstler dann auch, die das erste Mal auf dem Podium standen. Auch Filmemacher, die ihren ersten Film zeigten. Ich war da so eine kulturelle Hebamme damals.
Ein Ziel, kulturelle Hebamme ist ein schönes Wort, ich schaue Sie gerade mit ganz anderen Augen an. Wenn Sie, also diese Idee des Goethe-Instituts ist ja auch ein kultureller Austausch, also zwischen Deutschland und Afrika, in diesem Fall Burkina Faso. Woran haben Sie denn gemerkt bei sich im Institut, dass das funktioniert?
Das Goethe-Institut hat nicht, wie wir es damals sagten, wir haben kein Showcasing betrieben, wir haben also nicht die deutsche Kultur ins Schaufenster gelegt und gezeigt, was wir in Deutschland für tolle Leute sind. Zum Teil machen die Franzosen das so, das ist eine Darstellung der französischen Kultur im Institut Français. Wir haben es anders gemacht, der Kooperationsgedanke war ganz entscheidend. Mit der Möglichkeit für die einheimischen Künstler, ihre Werke zu präsentieren. Und das hat von vornherein gut geklappt und sehr dankbar aufgenommen worden, dieses Angebot.
Haben Sie für sich auch was gelernt dabei? Also sozusagen als Person, die dann in diesem Institut einfach tätig ist und dann so vielen Menschen begegnet, haben Sie da so für sich eine Sache vielleicht mitgenommen?
Na, eine Sache. Ich habe wahrscheinlich am meisten gelernt. Ich bin mit leeren Koffern gekommen und bin mit vollen wieder abgereist sozusagen. Und die habe ich allerdings nicht auf den Flughafen mitgenommen, sondern die sind stehen geblieben und die Koffer stehen da auch heute noch und deswegen bin ich zurückgekehrt.
SWR 2 Tandem, bei uns ist heute Peter Steppern, Afrikanist und Schriftsteller und jemand, der sich für Musik begeistert. Wie wichtig ist Musik in Afrika?
Naja, das ist, ich würde sagen, die Wirbelsäule der ganzen Kultur. Die Gabung, sich zu bewegen, zu tanzen, zu singen. Kinder werden da nicht im Kinderwagen groß, sondern auf dem Rücken der Mutter oder werden auf den Bauch gebunden. Auch wenn die Mama Motorrad fährt, dann ist das Kind hinten auf dem Rücken. Also diese physische Nähe prägt die Jugend und die Kinder und Jugendlichen Afrikas. Und das drückt sich in deren Bewegung, in deren Tanzfähigkeit aus.
Haben Sie es auch so ein bisschen mitgenommen? Sind Sie auch tanzfähiger geworden?
Ich war früher schon ein großer Tänzer. Vielleicht war diese Sensibilität ausschlaggebend, dass ich das so toll gefunden habe in Afrika.
Herr Steppern, Sie sind Kunsthistoriker, also Sie machen, das heißt dann kunstethnologische Arbeit in Afrika. Was ist das denn eigentlich genau? Was machen Sie da?
Na, ich befasse mich auch unter anderem. Also ich habe mehrere Hüter auf dem Kopf, wie man in England sagt. Ich befasse mich auch mit afrikanischer Kunst. Und Ethnologie heißt in dem Fall, dass man den Hintergrund, der Verwendung, der Bedeutung dieser Figuren und Masken, um die es ja vor allem geht, nachspürt und bestimmte Geheimnisse aufklärt, die sich um Masken und Figuren ranken können. Ist heute schwierig, das im Rückblick zu tun, weil viele Traditionen ja ausgestorben sind oder sich weiterentwickelt haben, vielleicht muss man es so sagen, und daraus Neues entstanden ist. Aber auch jetzt in der Gegenwart findet Maskentanz und Verwendung von Figuren hat nach wie vor seinen Platz.
Also jetzt haben Sie das Wort Geheimnis gesagt, jetzt muss ich natürlich nachfragen. Gibt es denn so ein Geheimnis, das Sie in Bezug auf Masken enthüllt haben und Sie jetzt auch enthüllen können? Dürfen Sie nicht.
Ich kann dazu natürlich was sagen. Wir sehen die Künste darstellerisch. Afrikaner sehen die Dinge als Manifestation, als Verkörperung von etwas. Das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen europäischer oder westlicher und afrikanischer Kunst. Dass sich für Afrikaner Kräfte verkörpern, zum Teil auch Ahnen verkörpern können in Kunstgegenständen. Das ist ganz essentiell. Wenn man das verstanden hat, dann sieht man diese Objekte ganz anders.
Also genau damit sind wir natürlich auch bei einer Debatte, die es im Moment in Frankreich und in Deutschland gibt, nämlich der Frage, was macht man eigentlich mit Kulturgütern, zum Beispiel mit Masken oder anderen Kultgegenständen, die irgendwann geraubt, weggeschleppt wurden, die mittlerweile in europäischen Museen lagern und wo im Moment die Frage ist, soll man die zurückgeben? Ist das eine Frage, die für Sie eine Rolle spielt?
Ja, aber absolut, natürlich. Also sich diesem Thema zuzuwenden, ist längst überfällig. Die Kolonialgeschichte der europäischen Länder in Afrika ist weitestgehend noch nicht aufgehellt und bearbeitet, geschweige denn veröffentlicht worden. Also wir tappen da vielfach im Dunkeln, was eigentlich dort alles passiert ist. Es gibt so eigene, so bestimmte Dinge, über die man Bescheid weiß, aber längst nicht flächendeckend. Und im Zusammenhang mit den Kolonialkriegen sind sehr viele Kunstgegenstände natürlich Beutekunst. Und die Frage ist mehr als berechtigt, diese Objekte wieder zurückzugeben. Damit befassen sich im Moment sehr, sehr viele Museen Land auf, Land ab.
Gibt es selbst ein Objekt, dem Sie mal begegnet sind, wo Sie sagen, das ist irgendwie etwas, was Sie fasziniert hat, wo Sie so eine Geschichte mit verbinden?
Ich war gerade in Paris, habe mir dort das Quai Branly angeguckt, das Musée Quai Branly. Da finden Sie auf sehr hohen Sockeln drei grandiose Figuren aus dem Lande Benin, aus der Republik Benin, die Ende des 19. Jahrhunderts als Beutestücke nach Paris gelangt sind über den Armeechef Dodds, der Name ist auch bekannt. Da wird im Moment über die Rückgabe verhandelt. Das erfordert in Frankreich die gravierende Gesetzesänderung, um das zu ermöglichen. Aber ich denke, das ist nicht mehr aufzuschieben.
Jetzt reden wir ja wieder aus unserer Perspektive, aus der europäischen Perspektive. Haben Sie in Burkina Faso zum Beispiel auch mit Menschen vor Ort gesprochen über dieses Thema? Was sagen die denn dazu?
Ich habe mit einem Juristen mich kürzlich unterhalten, der sagte, die Rückgabe ist absolut berechtigt und zwingend. Und was wir damit machen, sagt er, das ist nicht mehr euer Problem. Die Stücke müssen zurückgegeben werden und es liegt an uns, was wir daraus machen.
Sie waren Direktor des Goethe-Instituts erstmal in Burkina Faso, darüber haben wir gesprochen, später im Anschluss dann noch in Ruanda. Also zwei afrikanische Länder, Burkina Faso und Ruanda. Wie unterschiedlich sind denn diese Länder? Also was ist denn das Besondere an Ruanda im Unterschied?
Also die beiden Länder sind so krass unterschiedlich, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das eine ist anglophon, das andere ist frankophon. Burkina Faso ist aus der französischen Kolonialgeschichte hervorgegangen. Ruanda aus der deutschen Kolonialgeschichte. Die Brüche innerhalb der Kultur und der Politik, der Geschichte in beiden Ländern sind gegeben, aber Ruanda hat also noch was draufgesetzt durch diesen furchtbaren Genozid im Jahr 1994, was wirklich eine Bewusstseinsspaltung hervorgerufen hat innerhalb dieser Zivilisation. Der Gegensatz ist sehr lehrreich. Aber auch die Ähnlichkeiten sind sehr lehrreich. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt in beiden Ländern. Aber das Schicksal dieses Landes, Ruanda, hat mich bis auf den heutigen Tag wirklich erschüttert und beschäftigt mich nach wie vor.
Also dieser Genozid aus dem Jahr 1994, der ist ja auch hierzulande in den Köpfen immer noch drin, wenn man an Ruanda denkt. Ist das vor Ort tatsächlich noch so spürbar? Ist das so präsent?
Es ist nicht mehr sichtbar. Also man tut sich schwer, überhaupt Anhaltspunkte in der Hauptstadt Kigali zu finden, baulich oder architektonisch. Aber in den Köpfen, in den Herzen der Menschen ist das nach wie vor natürlich präsent. Und die Probleme, die das Land hat, sind darauf auch zurückzuführen. Und das halbe Jahrhundert Kolonialgeschichte davor.
Also jetzt sind wir wieder bei den Problemen. Wenn man über Afrika spricht, ist man ganz oft bei diesen K-Wörtern, also Krise, Krieg, Konflikt. Wie ist denn Afrika wirklich, also jetzt in Bezug auf das Zukunftsgewandte, das Moderne an Afrika, wie erleben Sie das?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Äthiopien modernisiert ganz, ganz stark, ist wirtschaftlich dadurch auch mit hohen Wachstumsraten in der Entwicklung. Ähnlich wie Ruanda, das sich am Beispiel Äthiopiens orientiert hat. Kulturell gesehen sind beide Länder sehr, sehr stark in ihren Traditionen verhaftet. Das klingt jetzt negativ, meine ich aber gar nicht so. Ich glaube, die Kunst afrikanischen Länder wird darin bestehen, eine Balance herzustellen zwischen der Verbundenheit zu traditionellen Lebensformen, aber auch einer starken Modernisierung. Und die löst Ruanda besser als die meisten afrikanischen Länder.
Gibt es denn was, wenn wir das mal umdrehen? Also man fragt ja oft, was können die Afrikaner lernen, wenn sie sich an uns orientieren? Was können wir denn eigentlich von den Afrikanern lernen?
Die Frage ist, die beschäftigt mich ständig, muss ich sagen. Also ich würde sagen, zurück zu einer Einfachheit, die uns abhanden gekommen ist, ist eine der Lösungen. Mehr Körperlichkeit zulassen, mehr Umgang mit Nachbarn, Kinderfreudigkeit ist auch ein Gebiet, etwas, was wir lernen können. Wir haben ja keine Wachstumsrate mehr oder nur noch eine sehr geringe. Wenn ich eine Straße mir hier angucke in einem Dorf und eine Straße in Burkina Faso oder in Ruanda, der erste Eindruck, der sich unterscheidet, ist der Kinderreichtum, der uns hier ein bisschen abhanden gekommen ist.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist heute Peter Steppern, Afrikanist und Schriftsteller, der Rapper aus Burkina Faso. Also was hat der für eine Stellung bei Ihnen und vielleicht auch im Land in Burkina Faso?
Smoke ist eine ganz populäre Gestalt. Er war maßgeblich beteiligt an dem Volksaufstand gegen den Diktator Blaise Compaoré im Herbst 2014. Über Jahre hinaus hat er Kritik geübt an den Zuständen und an der Art der Führung dieses Landes und hat eine Bürgerinitiative gegründet, den Ballet Citoyen, den Bürgerbesen, um eben die alten Gewohnheiten der Herrschaft rauszufegen. Und ist damit sehr erfolgreich geworden mit dieser Bewegung, die sich im Nu, in Windeseile über das ganze Land verbreitet hat, viele Anhänger gefunden hat. Und diese Bewegung war mit einigen anderen dann maßgeblich dabei beteiligt, diese Massendemonstrationen Ende Oktober dann vor allem 2014 zu Wege zu bringen, die dann zum Sturz von Blaise Compaoré geführt haben.
Also spannende, große Entwicklungen, die das Land auch sehr verändert haben. Auf der einen Seite, das ist Burkina Faso, ihr Leben in Burkina Faso. Und jetzt kommen wir quasi zum anderen Teil, zu ihren Wurzeln, nämlich hier gar nicht so weit entfernt, in Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Wenn man so diesen Spagat sieht, also zwischen Burkina Faso und Deutschland, vielleicht auch Südwestdeutschland, was ist denn Heimat für Sie?
Oh, Heimat ist da, wo ich bin. Also ich fühle mich nirgendwo verwurzelt in dem Sinn. Ich bin keine Pflanze, ich betrachte mich nicht als Baum. Ich liebe Bäume, aber in der Mobilität, in der Bewegung fühle ich mich zu Hause. Das ist nicht ein Ort. Es kann eine Situation sein, die mich heimatlich fühlen lässt. Aber es ist auf keinen Fall jetzt irgendein Landstrich. Also so habe ich das nie empfunden.
Also ich will ja so ein bisschen nachfragen, wo Sie herkommen. Habe aber jetzt das Gefühl, Sie sind als Kind eigentlich schon abgehauen von zu Hause und haben sich auf die großen Reisen begeben. Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in der Pfalz aufgewachsen. Neustadt geboren, Kirche am Boland, in die Schule gegangen. Im Moment lebe ich bei sehr, sehr guten Freunden, Renate und Gerd in der Südpfalz. Und das ist so mein Standbein gewissermaßen. Da ist auch meine Bibliothek, da habe ich auch eine kleine Sammlung und von da aus unternehme ich dann meine Touren durch Afrika.
Also Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben verschiedene Hüte auf in Ihrem Leben. Es gibt so den Schriftstellerhut, es gibt den Kunstethnologenhut und es gibt den Fotografenhut. Und diesen Hut, den müssen Sie ja irgendwie sehr früh auf den Kopf gesetzt bekommen haben. Also die Fotografie, die ist Ihnen quasi in die Wiege gelegt worden. Vater, Mutter, sogar Schwester und Bruder sind Fotografen. Was war denn da eigentlich los in Ihrer Familie?
Ja, das frage ich mich auch. Wir sind also alle überbelichtet fotografisch. Ich bin im Entwicklerbad groß geworden, in der Dunkelkammer. Also ich bin nicht selber Fotograf geworden, habe natürlich auch fotografiert, aber das ist nicht der Rede wert. Interessant sind eher die Bücher, die ich über Fotografie geschrieben habe. Das ist basiert aus dem, was mich mein Vater sozusagen, wie der mich hat gucken gelernt.
Und können Sie das so auf eine Essenz bringen, was der ihm beigebracht hat, so was den Blick in die Welt betrifft?
Also wir haben ihn ja oft begleitet, wenn er Aufträge hatte für die Rheinpfalz beispielsweise, die Zeitung, die wir in der Gegend haben. Das überträgt sich einfach auf einen Sohn, wenn der Vater eben sein Stativ aufstellt, damals noch eine Balkenkamera verwendet hat und dann in einer Ortschaft den besten Blickwinkel gesucht hat. Ich meine, das ist mir in die Wiege gelegt. Und so sehe ich Bilder heutzutage auch, ob es stimmt, ob die Perspektive die richtige ist, der Maßstab. Und das kann man gar nicht erklären. Man hat einfach dann den siebten Sinn für ein gutes Bild.
Also beim Vater gelernt, auch vielleicht bei der Mutter, bei den Geschwistern. Sie haben später studiert, Kunstgeschichte in Tübingen und München, als Lektor gearbeitet danach, waren Redakteur im Verlag, Schwerpunkt außereuropäische Kunst und Fotografie. Dann haben Sie auch selber publiziert, zum Beispiel zur Fotografie. Und Sie haben begonnen, Ausstellungen zu kuratieren. Was sind denn so Ausstellungen, die Sie interessiert haben? Gibt es ein Beispiel?
Also mich hat auch in dem Zusammenhang Fotografie und afrikanische Kunst interessiert. Mein größtes Projekt war damals die Sammlung afrikanischer Kunst von Georg Baselitz, die ich dann für Präsentationen in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, in der Pinakothek der Moderne und in Chemnitz aufbereitet habe. Dazu gab es auch einen Katalog, der sehr viel Aufschluss gibt über das Verhältnis von Baselitz zu afrikanischer Kunst. Im Birmingham Museum of Art in den USA war ich verantwortlich für eine Ausstellung afrikanischer Fotografie. Sie nannte sich Soiree in Bamako, also die Bamako ist die Hauptstadt von Mali. Da waren versammelt verschiedene Fotografen, unter anderem Malik Sidi Bé, großartiger Fotograf, der vor kurzem leider gestorben ist. Derzeit sitze ich an einem Projekt für das Picasso-Museum in Paris über die Sammlung afrikanischer, ozeanischer Kunst von Pablo Picasso. Das sind Themen, die interkulturell angelegt sind. Und dabei gilt es immer zu berücksichtigen, wie eben, man muss relativieren unsere europäische Sicht auf afrikanische Kunst. Das macht die Sache spannend. Es ist also nicht einfach ein Objekt hinstellen, Glasvitrine oben drüber, sondern eben auch die Befragung, wie wurden solche Objekte gesehen in Afrika, wie sehen wir sie heute, wie verändert sich der Blick im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Mich befeuert es ganz stark, diese Beschäftigung mit diesen Themen, die sich so im Transit befinden zwischen zwei Kontinenten. Europäische Kunst in Afrika, afrikanische Kunst in Europa. Das spannt einen Bogen auf, den ich als sehr energetisch empfinde und sehr elektrisch geradezu. Das weckt die Lebensgeister.
Ihr Erstlingswerk ist 2001 erschienen, Titel Afrika, Ikonen der Weltkunst. Worum geht es da?
Es war eine Auswahl von 50 Meisterwerken afrikanischer Kunst aus unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Materialien, einfach die stärksten Objekte, die ich dann identifiziert und kommentiert habe, auch mit einer Einleitung dann begleitet habe. Und das Buch ist in deutscher Sprache, in englischer Sprache erschienen und war, glaube ich, ganz erfolgreich für den Verlag, für mich auch.
SWR 2 Tandem mit dem Afrikanisten und Schriftsteller Peter Steppan. Außerdem kuratiert er Ausstellungen im Moment nicht in Burkina Faso, auch nicht in Deutschland, sondern in Paris und zwar im Picasso-Museum. Worum geht es da?
Es geht um die eigentlich wichtigste Künstlersammlung oder Sammlung eines Künstlers im 20. Jahrhundert, diejenige Picassos, die er angelegt hat über Jahrzehnte zu afrikanischer und ozeanischer Kunst. Ich sage deswegen wichtigste, weil er da im Grunde ja die Wirbelsäule der Kunst des 20. Jahrhunderts geworden ist und seine Sammlung durch ihre Präsenz und durch ihr zum Teil Vorbild für Picasso einen prägenden Einfluss auf ihn ausgeübt hat. Und das sagen nicht nur Kunsthistoriker, sondern das sagt Picasso auch selbst, dass ihn nichts so sehr im Innersten ergriffen hat wie afrikanische Kunst, als er sie zum ersten Mal erlebt hat. Die Sammlung ist in ihrer Gänze noch nie gezeigt worden und ist zum Teil gar nicht so sehr bekannt. Und ich versuche, die zu rekonstruieren und die Originalstücke wiederzufinden, sodass wir sie präsentieren können.
Also jetzt haben Sie ein schönes Bild benutzt, gerade die Wirbelsäule war Picasso, quasi eines ganzen Jahrhunderts von Kunst. Wenn wir das mal so auf unser Thema übertragen, also das Thema interkultureller Austausch zwischen Europa und Afrika, haben Sie das Gefühl, dass da sowas wie eine echte Wirbelsäule entstanden ist? Also ist dieser Austausch, ist der im Gange, funktioniert der, ist der auf Dauer, passiert da etwas, was beide Seiten bereichert?
Ich würde sagen, wir sind alle noch im Retortenstadium, das wird geübt und geübt und geübt. Es hängt über uns nach wie vor der Schatten der Kolonialzeit. Das kann man einfach nicht vom Tisch diskutieren. Vieles ist da auch noch stecken geblieben und es gibt Phänomene, die einfach darauf hinweisen, dass diese Zeit noch nicht verarbeitet ist und immer noch in Wirtschaft und Kultur sich Dinge vollziehen, die einfach zeigen, wir sind noch nicht in der Periode nach der Kolonie angekommen. Auch wenn das über 50 Jahre jetzt her ist, 1960 sind die meisten afrikanischen Länder unabhängig geworden. Trotz dieses großen Abstandes haben sich viele Länder noch nicht erholt und noch nicht losgelöst von der kulturellen, politischen Dominanz ihrer einstigen Kolonialherren.
Also wenn man so ein Verhältnis aufbrechen will, auf was so historisch verhärtet ist, dann ist es natürlich wichtig, sich kennenzulernen gegenseitig. Und eine Methode, das zu tun, das sind Recherchestipendien. Es gibt da ein Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung, das sogenannte Grenzgänger-Stipendium. Da sind Sie auch in der Jury, da sind Sie Mitglied. Und da geht es also um es geht um Reiseprojekte, Rechercheprojekte und darum, diesen interkulturellen Austausch auf diese Art auch voranzubringen. Worum geht es Ihnen da, wenn Sie da sind? Was ist Ihnen besonders wichtig? Wo gucken Sie hin?
Also mir macht es zum einen wahnsinnigen Spaß, diese Projekte zu sehen, durchzulesen, weil ich immer wieder baff erstaunt bin, ob der Kreativität von Filmemachern, Schriftstellern, Künstlern, Fotografen auch, die da mitbeteiligt sind, zu sehen, was die da für Projekte entwickeln und herausarbeiten, was ihnen ein Anliegen ist, um diese Rechercheförderung zu bekommen. Und dann die Diskussion im Kollegenkreis der Jury, die immer im literarischen Kolloquium in Berlin stattfindet, zweimal pro Jahr. Das sind wirklich starke Eindrücke und interessante Diskurse und Diskussionen, die entstehen.
Also, wir haben eine Sendung, die noch viel länger sein könnte. Es gibt einfach unglaublich viele Dinge mit Ihnen zu besprechen, spannende Sachen. Wir sind trotzdem am Ende angelangt. Vielleicht nochmal die Frage an Sie. Diese große Reiselust, die da in diesem ganzen Leben bei Ihnen auftaucht und immer wieder durchschimmert, ist die denn jetzt eigentlich so ein bisschen ans Ende gekommen? Also, werden Sie in Burkina Faso bleiben?
Ich weiß
nicht. Ich spüre, es sind schon andere Pläne da.
Im Moment habe ich keine anderen Pläne. Ich fühle mich da im Moment sehr wohl. Ich mache von dort aus natürlich dann meine Exkursionen und Eskapade, wie das auf Französisch heißt. Das sind aber keine Eskapaden. Es ist nach wie vor eine Herausforderung, Gegenden aufzusuchen, die ich noch nicht kenne. und darüber nachzudenken und die Eindrücke zu formulieren. Und ich glaube nicht, dass mich diese Leidenschaft jemals im Leben loslässt.
Wann geht's zurück aus der Pfalz nach Ouagadougou?
Ich würde sagen, in 10 Tagen spätestens.
Peter Steppan, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier mit uns zu sprechen.
Herzlichen Dank, Herr Bartarilo.
Das war SWR2 Tandem. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.